Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Philipperbrief Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, könnt ihr das gerne aufschlagen. Ich lese dort ab Vers 12. Vers 12 bis zum Vers 26. Philipper 1 ab Vers 12. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch aus guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird? Auf jene Weise aber geschehe es zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib, sei es durch mein Leben oder durch den Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir zu, beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung, zur Freude im Glauben, damit euer Ruhm in Jesus Christus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Die Sache ist relativ offensichtlich. Paulus ist hier in einer schweren Situation. Wir lesen das, er schreibt davon, dass er Fesseln trägt für Christus. Und das ist hier nicht nur bildlich gemeint, sondern wir wissen aus der Apostelgeschichte, auch aus der Kirchengeschichte, dass Paulus während seiner Missionsreisen in Israel festgenommen worden ist, dass er über dann lange Zeit hinweg in Gefängnissen gesessen hat, schließlich überstellt wurde nach Rom, weil er sich auf den Kaiser berief. Und da der Fall Paulus nicht der dringendste im Römischen Reich gewesen war, lässt man ihn erst einmal dort sitzen. Darüber hinaus haben die Römer, ähnlich wie die Deutschen, auch einen ausgeprägten Hang zur Bürokratie gehabt. Wahrscheinlich können wir uns vorstellen, jetzt wird ein Formular nach dem anderen ausgefüllt und da musst du nochmal vorgeladen werden und da wird nochmal besprochen. Und so zieht sich dieser Prozess in die Länge, wir wissen, letztendlich etwa 2 Jahre. Und hier ist es wahrscheinlich eher gegen Ende dieses Prozesses. Wir lesen das im Laufe dieses Textes, den ich gelesen habe, dass Paulus darauf hofft, dass jetzt bald das Ende des Prozesses da ist. Und das lässt uns das vor Augen führen. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass dieser Prozess mit einem vorläufigen Freispruch für Paulus endet. Das lesen wir nicht mehr in der Bibel, aber die kirchengeschichtlichen Quellen zeigen uns das und verweisen auch darauf, dass Paulus höchstwahrscheinlich nachher noch einmal diese Gemeinden besucht hat, unter anderem auch die Philippa, und sich dann aufgemacht hat, ganz in den Westen des Römischen Reiches, soweit wir wissen, auch noch in Spanien missioniert hat. Die Apostelgeschichte bricht ja vorher ab, und dass er dann in der nächsten Verfolgungswelle unter Nero in Rom hingerichtet worden ist. Also das ist der Ausgangspunkt. Paulus, längere Zeit im Gefängnis, er ist jetzt in Rom, in einer Stadt, in der er vorher nie gewesen war. Er hat zwar vorher den Römerbrief geschrieben mit der Absicht und sagt, ich will auch zu euch nach Rom kommen, aber das ist ja die Vorbereitung, wo er hofft, als nächsten Schritt von Griechenland aus dann auch in Italien oder eben dem römischen Zentrum dort zu predigen. Er kommt dahin, aber ganz anders, als er das geplant hat. Nicht als freier Mann, sondern als Gefangener. Und das ist der Ausgangspunkt. Und so schreibt er, ich gehe jetzt Vers für Vers durch und versuche uns zu helfen, diesen Text mehr noch zu verdauen und dann auch zu sehen, was der uns heute zu sagen hat und wo wir herausgefordert werden. Also Vers 12. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Nun, der Gedanke, der dahinter steht, ist, erstens, Paulus lässt die Geschwister an seinem Ergehen Anteil nehmen. Das ist erst einmal etwas, was Paulus tut, wo wir aber, glaube ich, auch von ihm lernen können. Insbesondere diejenigen unter uns, denen es schwer fällt, innerliche Nöte, Schwierigkeiten auch mitzuteilen. Bei Paulus ist es so, ihm ist ganz klar, und das ist nicht nur an dieser Stelle im Philipperbrief, wenn ihr die Verse vorher liest und auch nachher, dann ist es ganz offensichtlich, er hat eine innige Verbindung mit der Gemeinde. Er weiß, was dort in der Gemeinde in Philippi läuft, er betet ganz konkret für ihre Anliegen und umgekehrt bittet er auch für Fürbitte. Und so ist es hier auch. Es ist nötig, dass ihr das wisst, was mit mir passiert. Und jetzt müssen wir einmal uns das noch etwas vor Augen führen. Er sagt, das, was mir passiert, dient nur mehr zur Förderung des Evangeliums. Das führt er ja später auch noch aus. Und hier merken wir, der Paulus reagiert eigentlich total anders, als jeder normale Mensch reagieren würde. Stellt euch einmal vor, ihr haltet euch, oder ihr seid es tatsächlich, der von Gott berufene Missionar. Und jetzt müssen wir sagen, der Missionar. Denn wer ist in der Apostelgeschichte derjenige, um den es am meisten geht? Ja, neben Petrus, der in erster Linie die Juden erreicht, ist es Paulus, der Heidenmissionar. Und hier hat Paulus seine großen Ziele und er hat das ganz strategisch aufgebaut. Wenn ihr die Apostelgeschichte durchlest, es ist ja ein langsames Vorarbeiten von Osten nach Westen. Nicht? Wir sehen erst einmal in dem Gebiet des Libanon, Syrien missioniert er, dann kommt er nach Kleinasien, die heutige Türkei, dann kommt der nächste Schritt, wo der Mann ihm erscheint, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und dann ist ja die erste Stadt, in der er predigt in Griechenland, ist dann hier in Philippi. Also jedenfalls da, wo er die großen Predigten hält, Gemeindegründungsarbeit macht. Und dann plant er, das weiter zu tun. Also er systematisch plant er und plötzlich greift dort Gott ein und es läuft ganz anders, als er sich das vorstellt. Und ich glaube, dass wir auch uns immer wieder in diese Situation hineinversetzen können, wenn in unserem Lebensplan die Dinge anders laufen, als wir uns das vorgestellt haben. Wo wir möglicherweise sogar Gott dienen wollen. Wo es nicht nur um eigene Pläne geht, für meine Karriere, meine Familie, meinen Vorteil, sondern wo ich denke, ich bin ganz für Gott hingegeben, das tue ich doch alles nur für dich. Und dann scheitert es total. Und wir vielleicht sogar den Gedanken haben können, ja, wie kann das denn sein? Gott steht doch auf unserer Seite. Wir sind doch Kinder Gottes. Wir könnten vielleicht einstimmen, dann sogar noch, wie wir es in dem Psalm immer wieder lesen, warum geht es den Ungläubigen so gut? Da ist vielleicht dein Nachbar, der ist ungläubig und da läuft das alles wie im Schnürchen. Dessen Karriere läuft, mit den Kindern läuft, das gesundheitlich läuft alles gut. Das gibt es ja. Und dann denkst du vielleicht, ja, wieso ist das bei mir nicht so? Und in solch einer Situation ist Paulus auch, wo viele Sachen zusammenbrechen von dem, wie er das geplant und gedacht hat. Aber das, wovon wir lernen können bei Paulus, er hat eine vollkommen andere Perspektive. Nun, wir können sagen, er hat 2 Jahre dazu Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Wir wissen auch nicht, ob er vorher da manche Krisen durchlitten hat. Aber zumindest zu diesem Zeitpunkt ist ihm ganz klar, das, was hier passiert, dient zur Förderung des Evangeliums. Und erstmal wieder total unlogisch. Ja, da ist der Supermissionar, ja was weiß ich, der Billy Graham der damaligen Zeit vielleicht. Und jetzt ist er im Gefängnis, ja wie dient das zum Evangelium? Der ist doch gefangen, der kann ja gar nicht mehr predigen, wäre unser Gedanke. Und es ist nicht so sehr die Logik, die Paulus dazu bringt, sondern es ist die Einsicht, Gott entgleitet nichts. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist vielmehr das, was er im Kopf hat. Er nennt danach auch noch ein paar logische Gründe, aber die kommen sekundär, die kommen später dazu. Der Grundgedanke ist, egal was passiert, ich weiß doch, Gott hat die Sache in der Hand. Also für mich hat das in besonders hervorragender Weise der Philosoph Leibniz formuliert. Eben einer der bekannten deutschen Philosophen und eben hat einige sehr wichtige Bücher geschrieben. Ich werde euch jetzt nicht sehr viel über ihn erzählen, aber wenn ihr das mal in die Hand bekommt, zum Beispiel Theodizee heißt eines seiner Bücher, da geht es dann um das Warum lässt Gott das Leiden zu? Sehr gutes Buch. Eine andere Sache, da setzt er sich mit auseinander und schließlich schreibt er in einem der Bücher, wir leben in der besten aller Welten. Also er sagt, wir könnten uns ja hypothetisch viele Welten vorstellen. In der Welt könnte das so laufen oder so laufen, ganz anders. Und dann sagt er, in all den hypothetischen Welten, die wir uns vorstellen können, die sind alle viel schlechter als die, in der wir sind. Wir leben in der besten aller Welten. Nun, ich höre schon innerlich, dass einige von euch denken, also das sehe ich aber nicht so. Ich könnte mir das viel besser vorstellen. Wenn ich da meine Frustration und Depression habe, viel besser wäre ich die los. Wenn ich meine finanziellen Probleme hätte, viel besser wäre ich die los. Wenn ich von Arbeitslosigkeit betroffen wäre, viel besser wäre ich die los. Aber bei Leibniz steckt nicht so viel dahinter, dass er alle Situationen analysiert und sagt, naja, es ginge nicht besser. Sondern bei ihm steckt das Vertrauen dahinter, Gott ist allmächtig, Gott liebt dich als sein Kind, ja, dann wird er den besten Weg mit dir führen. Das ist eher seine Erkenntnis. Das heißt, das ist eine Glaubenserkenntnis und nicht die der logischen Prüfung. Es gab da vor ein paar Jahren auch mal einen Film. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe mir davon erzählen lassen, auch eine Rezension davon gelesen. Ich glaube, der hieß Brian Allmächtig oder so ähnlich, oder Bruce Allmächtig. Und wenn ich da mich recht noch entsinne, dann sollte es darum gehen, dass eben ein junger Mann nun meinte, er könnte Gott ablösen, weil er viel besser weiß, wie das alles laufen sollte. Und schließlich, Gott geht dann in der Geschichte zumindest auf ihn ein, lässt ihn auch eine Zeit lang dort ans Ruder in der Welt und dann versucht er das nun alles zu machen, also wer da mit wem sich befreundet und wie das alles läuft. Aber hinterher endet alles im Chaos und hinterher dankbar gibt er dann die Aufgabe wieder ab. Nun, die Quintessenz dieser Geschichte ist ja genau das. Wir meinen manchmal besser zu wissen, wie es laufen sollte, aber wenn wir daran wären, das zu bestimmen, würde es wahrscheinlich schlimmer ablaufen. Und hier, das ist diese Erkenntnis, die Paulus hat, so ähnlich wie wie in diesem Film, so ähnlich wie bei Leibniz. Und übrigens, der Leibniz hatte da eine große Auseinandersetzung mit dem Voltaire, den kennt ihr vielleicht auch vom Namen Gottesleugner, der hat dann sein Buch dagegen geschrieben, Candide. Und da ist eben ein junger Mann, der heißt Candide, und bei dem geht im Leben alles schief. Also erstmal seine Eltern werden ermordet, dann kommt er in die Sklaverei, später muss er als Soldat kämpfen, sein Lehrer wird dann bei einem Auto da fe, also in der Inquisition hingerichtet, alles geht schief. Und jedes Mal, wenn es wieder schief geht, sagt er, das ist die beste aller Welten. Natürlich ist das alles nur Ironie von dem Voltaire, aber der begreift nicht, was Leibniz eigentlich sagen will. Und ich glaube, mit Leibniz und mit Luther, mit Paulus können wir sagen, ja, das ist das Beste, wie es läuft. Nicht, weil ich es mir nicht besser vorstellen kann, aber weil ich um einen Gott weiß, dem das nicht entgleitet. Und ich glaube, das ist etwas ganz anderes, wenn wir so mit Problemen umgehen, als wenn wir versuchen, für alle selbst eine Lösung zu finden oder eine Erklärung. Und wie gesagt, erstmal könnten wir auch sagen, Gott, du hättest doch besser machen können. Du hättest dem Paulus noch ein paar ordentliche Mitarbeiter an die Seite stellen können. Du hättest jetzt noch ihm ordentlich Geld geben können, dass er nicht mehr noch als Zeltmacher arbeitet. Und dann hätte er jetzt schon die ganze Welt missioniert in der Zeit, wo er jetzt im Gefängnis sitzt. Das wäre vielleicht mein Vorschlag dafür. Aber Gottes Vorschlag ist anders. Und hier ist das Vertrauen dahinter. Und genau solch ein Vertrauen brauchst du auch, wenn du in Situationen kommst, wo du nicht mehr weiter weißt und denkst, das hätte Gott doch besser machen können. Gott gibt dir nicht immer Rechenschaft, warum er dich in so eine Situation schickt. Aber halte an dem Vertrauen fest, auch das dient der Sache Gottes, da wo du bist. Nun, dann sagt er noch weiter, und jetzt kommen so ein paar Begründungen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Dieses Wort Fesseln, was da steht, im Griechischen meint das so viel wie Handschellen. Also da sind kurze Ketten mit gemeint, mit denen ein Gefangener an einen Soldaten gefesselt worden ist. Daraus können wir die Art und Weise seiner Fesselung schließen. Er ist jetzt nicht in einem dunklen Kerker, wo es dann nur Wasser und Brot gibt. Wir wissen das auch aus anderen Stellen, wo er davon schreibt, sondern er ist eine Art Haushaft. Das heißt, er darf das Haus nicht verlassen und den ganzen Tag ist an seine Hand, an sein Armgelenk ein anderer Soldat angekettet. Wir können uns vorstellen, ist auch nicht ganz angenehm, nicht? Dabei, denn bei allem ist er dabei. Du kannst auch nicht frei herumlaufen. Alle outen dich sofort, als das ist der Gefangene. Und Paulus sieht das Ganze aber positiv durch die Brille Jesu. Was sagt er nämlich? Ich habe jetzt 2 Jahre lang Zeit gehabt, die ganzen Soldaten im Prätorium zu evangelisieren. Nein. Denn ich könnte umgekehrt sagen, mir ist es mühsam, dass die immer bei mir sind. Er dreht das um. Na, jetzt müssen die mal zuhören, was ich über das Evangelium zu predigen habe. Und die können ja auch nicht weg, die Soldaten, nicht? Die müssen ja jetzt bei ihm bleiben und dann erzählt er ihnen vom Evangelium. Und ab und zu wechseln die nochmal und sagen, nee, also Paulus, jetzt habe ich mal genug gehört, kommt der Nächste dran. Und dann predigt er die alle durch und Prätorium, das war ja damals die Elitegarde der Soldaten in Rom gewesen, mit denen er dort zu tun gehabt hat. Und denen erzählt er den Glauben. Da sagt er, das ist doch eine einmalige Chance, die Jesus mir gibt, sonst wäre ich ja nie hier hingekommen, diesen Elitesoldaten das Evangelium zu predigen. Und Gott nutzt das. Und in späterer Zeit, im spätrömischen Reich, dann ist es so, dass diese Prätorianer eben als die Kaisermacher gelten. Die haben ab und zu dann mal Aufruhr angezettelt in Rom und haben dann mal wieder einen ihrer Offiziere in den Kaiserthron eingesetzt. Das kommt aber erst später. Zu diesem Zeitpunkt sind sie mehr so die Ordnungsmächte, die eiserne Reserve, wenn es mal Aufruhr in der größten Stadt des Römischen Reiches gibt. Also, und bei allen anderen ist das offenbar geworden. Paulus empfängt Gäste, Paulus predigt den Soldaten. Gott nutzt das, sagt er. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind so umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Also da sagt er, dadurch, dass ich so im Vordergrund gestanden habe und jetzt im Hintergrund stehe, sind andere, die an zweiter Reihe waren, mutig geworden, das Evangelium zu predigen. Das ist übrigens etwas, was ihr manchmal auch in der Gemeinde erleben könnt. Also wir erfahren das hier, dann kommen neue Schüler und viele Gemeinden weinen dann ihren Schülern auch, also denen, die dann unsere Schüler sind, eine Träne nach. Ist ja auch schön so, nicht? Und zwar, das heißt ja immer, die sind traurig darüber, dass die gehen, die schätzen die, dass die vorher in der Gemeinde mitgearbeitet haben. Und vielleicht kennt ihr das auch. Da will jemand von euch in der Gemeinde in die Mission gehen, an die Bibelschule gehen oder sonst so. Und ihr denkt sich, aber das ist unser wichtiger Jugendarbeiter. Wenn der nicht mehr da ist, bricht alles zusammen. Das ist wieder unser menschliches Ding. Nicht? Und hier sagt Paulus damit, denkt daran, Gott entgleitet nichts. Manchmal werdet ihr die Erfahrung machen, da ist einer weg. Und plötzlich sehen Menschen eine Notwendigkeit, plötzlich sehen Menschen ihre Begabung und dann hast du einen, der kann genauso gut Jugendarbeit machen. Der stand jetzt aber nur im Schatten des großen Jugendarbeiters vorher. Und jetzt wird er gebraucht und er wächst an diesen Herausforderungen. Also von daher, wir sollten auch da nicht nur menschlich immer daran schauen, was geht uns verloren an Mitarbeitern, sondern mehr darauf schauen, welche neuen Chancen gibt das für diejenigen in der Gemeinde, die bisher in zweiter Linie gestanden haben. Oder ich könnte jetzt auch noch etwas persönlicher formulieren. Welche Chancen gibt es dir, wo du vielleicht den Eindruck hast, es gibt doch Leute in der Gemeinde, die können viel besser singen als ich. Die können viel besser organisieren als ich. Die können viel besser predigen als ich. Oder besser putzen als ich. Und das, dann entdeckst du plötzlich, ich habe ja auch eine Begabung von Gott geschenkt bekommen. Die kann ich ja auch einsetzen. Und manchmal fördert Gott das, indem er diejenigen, die an vorderster Front stehen, einmal zurücknimmt. Denen eine Ruhepause verordnet, wie hier dem Paulus. Also sie haben Zuversicht gewonnen. Jetzt könnten wir sagen, Zuversicht ja wodurch denn? Ich glaube unter anderem dadurch, dass sie sehen, wie der Paulus in seiner Situation mit dem Leiden umgeht. Die haben hier gesehen, der Paulus, der knickt nicht einfach zusammen. Das ist nicht so, dass der Glaube des Paulus nur ein Schönwetterglaube ist. Solange es gut geht, redet er groß von Gott und dann ist das alles vorbei, wo er im Gefängnis ist. Sondern dass sie ermutigt werden, dieser Gott, der selbst noch beisteht, da, wo es ganz dreckig geht, der kann ja auch mir helfen. Also wenn der Paulus da im Gefängnis noch missioniert, ja, dann kann ich das doch auch. Wenn der keine Angst hat, dann kann ich das doch auch. Also ich glaube, dass das eine wichtige Rolle hierbei spielt. Also kühner geworden. Ohne Scheu. Und wir müssen ja sehen, das ist damals in einer Umgebung, in der es auch etwas kosten kann, Christ zu sein. Wir lesen in der Apostelgeschichte von den ersten Verfolgungen, denen die Christen ausgesetzt sind. Von den Juden, von der Obrigkeit, also der Regierung und auch vor den heidnischen Opferpriestern, die das als Konkurrenz sehen. Da ist man angegriffen. Christ zu sein hat damals kein Prestige, das kostet etwas, aber die fassen Mut dafür. Und so die Herausforderung, sehe deinen Platz auch, den Gott dir zeigt und schau nicht auf die, die es noch viel besser können als du. Nein, Gott hat einen Platz für dich in deiner Umgebung, in deiner Gemeinde, wo er dich gebrauchen will. Dann lesen wir weiter. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht. Also immer wieder, wenn ich diesen Satz lese, bin ich davon betroffen. Wo ich mir denke, ist das nicht schlimm? Sind wir als Menschen nicht verdorben? Also, und da will ich gar nicht mal auf die anderen zeigen, das kann uns ja immer genauso gut selbst treffen. Dass wir aus unlauteren Motiven uns irgendwo in der Gemeinde oder sonst wo engagieren. Die Gefahr kann ja immer wieder bestehen. Hier stehen jetzt zwei Beispiele, nämlich die, die es predigen aus Neid und Streitsucht. Naja, es gibt zum Beispiel einfach manche Rechthaber in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal hat man den Eindruck, das kommt ihnen auch gar nicht so genau darauf an, wogegen sie gerade kämpfen. Die Hauptsache, es gibt einen ordentlichen Kampf. Nicht? Oder Neid kann sein, ich möchte doch auch die Stellung dieses XY haben, der Oberälteste sein. Oder auch mal, dass für mich jemand klatscht, wenn ich da gerade, was weiß ich, was Tolles gemacht habe, da auf dem Dreirad durch die Gemeinde gefahren bin oder gesungen habe oder jongliert habe oder sowas. Das möchte ich doch auch gerne. Und dann Verkündigung des Evangeliums nur aus Neid. Und wir könnten das Ganze natürlich noch ausdehnen. Das wird ja später auch noch ein bisschen ausgedehnt. Da schreibt er nämlich, dass in Vers 17, dass manche verkündigen Christus aus Eigennutz. Was heißt das? Es geht ihnen gar nicht um Jesus. Sondern Gemeinde und Engagement der Gemeinde dient in erster Linie dazu, meine eigenen Bedürfnisse und Defizite auszufüllen. So eine Art Psychotherapie. oder vielleicht so eine Art Minderwertigkeitskomplex ausfüllen. Oder, naja, in der Welt beachtet man mich nicht so gut, in der Familie auch nicht, also wenigstens in der Gemeinde sind da ein paar Leute, die mich beachten. Und immerhin, Paulus geht nicht mal so ganz scharf mit den Leuten ins Gericht. Das überlässt er Gott, nicht? Also Gott wird sie schon richten. Das steht ja dahinter. Aber das Schlimme, finde ich, das gibt es in der Gemeinde. Und zuerst in der Linie sollten wir jetzt nicht danach suchen, wo sind denn die anderen, die das alle betrifft, sondern natürlich immer wieder darauf hören, bin ich selbst in der Gefahr, das da und dort auch zu tun. Nun, diejenigen von euch, die etwas melancholisch veranlagt sind, denen will ich das jetzt nicht zu stark aufs Butterbrot schmieren, denn die denken sowieso vielleicht schon häufig genug darüber nach und wühlen in sich und habe ich die richtige Motivation. Nein, das ist ja jetzt eher für die Machertypen, eher für diejenigen, die gerne mal im Mittelpunkt stehen. Nicht? Die sollten tatsächlich immer wieder an sich herankommen lassen. Was ist da die Motivation? Ich habe sogar den Eindruck, wenn wir uns hineinhören, wahrscheinlich werden wir immer irgendwann frustriert feststellen, ja, es ist immer so eine Mischung, ne? Es ist so eine Mischung, naja, für Jesus und für mich auch und für die anderen auch und irgendwie ist das doch gut und, naja, und das sollte uns aber dazu animieren, immer wieder zu Jesus zu kommen und sagen, mach du mich kleiner, ne? Also so wie Johannes sagt, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen, auch in meinem Leben. Und so sollten uns, glaube ich, diese Feststellung von Paulus nicht dazu führen lassen, auf andere zu schauen, sondern in uns selbst hineinzuschauen. Nicht, dass wir vollkommen uns kaputt machen und gar nichts mehr tun, aber dass wir immer uns überprüfen, denn eigentlich soll ja Jesus groß gemacht werden durch das, was wir tun und nicht wir. Und auch nicht unsere Gemeinde und unsere Organisation. Nicht, es geht in Deutschland auch nicht darum, Bibelschule Brake vor. Ich meine, ich habe nichts dagegen, gar nicht. Ich finde das ja durchaus gut. Ich finde unsere Bibelschule Brake ja auch toll, muss ich sagen. Aber ich muss dann traurigerweise eingestehen, Gott kann auch ohne Bibelschule Brake arbeiten. Und es gab auch schon Christen in Deutschland, bevor die Schule hier gegründet worden ist. Ist ja kaum zu glauben, nicht? Aber es ist irgendwie doch so. Ja, dafür hilft die Kirchengeschichte, wenn man sich mit der auseinandersetzt. Und das gibt dann Bescheidenheit. Ich glaube, da brauchen wir diese Bescheidenheit nicht wir, sondern Jesus steht im Mittelpunkt. Das Schöne aber, dann sagt er, einige aber auch in guter Absicht. Ja, ich muss ja sagen, das klingt für mich so ein bisschen, ja, es gibt da eine ganze Menge, die machen die Sache eigentlich nur für sich, aber so ein paar wenige gibt es auch noch, die setzen sich wirklich nur für Jesus ein. Es steht ja nicht direkt eine Mengenzuordnung dabei. Wenn er aber später im Verlauf des Philipperbriefes, nämlich in Vers 2, dann schreibt von dem Timotheus, dass er der Einzige sei, der so ganz nach dem Sinn des Paulus predigt, dann müssen wir schon den Eindruck haben, scheinbar ist das nicht ganz im Gleichgewicht. Es gibt viel weniger Menschen, die wirklich in ihrem Leben Jesus an erste Stelle stellen. Aber seid dadurch nicht frustriert, sondern lasst euch herausfordern. Denn du kannst die Entscheidung treffen, ob bei dir für deinen Dienst Jesus an erster Stelle steht. Und ob du dann auch zu denen gehörst, die Paulus hier beschreibt und hervorhebt, hebt einige aber auch in guter Absicht. Nämlich in der Absicht, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass Gott groß gemacht wird. Das ist die reine Absicht. Die Absicht, na, wir brauchen noch ein paar Steuerzahler für unsere Gemeinde oder na, wir haben gerade keinen, der den Jugendkreis leitet, also lass uns mal evangelisieren, damit wir einen bekommen. Das ist alles auch nicht schlecht und wenn Gott das segnet, umso besser, aber das sind nicht diese reinen Motive dann dabei. Nun, dann beschreibt er die beiden auch noch etwas näher. Jene verkündigen das Evangelium, diese, das heißt, die es auf gute Absicht tun, aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Das heißt, die tun es aus Liebe zu mir, sagt Paulus, und die tun es aus Liebe zu Gott und natürlich aus Liebe zu dem Nächsten. Das ist ja ein Dreiklang, könnten wir sagen. Paulus scheint hier zuerst seine Position auch im Blick zu haben, aber nicht nur. Also ihre Motivation, denen, die es richtig tun, die tun das aus Liebe. Naja, Liebe zu Gott ist klar, Gott hat mich erlöst, Gott hat mir Liebe gegeben, ich will sie weitergeben, diese Liebe Gottes. Die Liebe zum Nächsten ist klar, ich will nicht nur, dass der sich mir unterordnet und ich sein Chef bin, sondern ich will, dass derjenige Befreiung erfährt von Sünde, dass der die Liebe Gottes in seinem Leben erfährt. Und natürlich hier dann auch die Liebe zum Paulus, der ist gefangen, wir setzen uns für ihn ein, das, was er nicht tun kann, das tun wir. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Also hier sind doch die ganz miesen Typen dabei. Denen geht es nicht mal nur darum, dass sie groß rauskommen, sondern die freuen sich, jetzt endlich bekommt der Paulus mal sein Fett ab. Nicht? Und dann ziehen sie in den Gemeinden umher. Wir lesen das zum Beispiel im 2. Korintherbrief, dass da auch in Korinth Leute aufgetreten sind und haben sich als Superapostel dargestellt. Wir sind doch die Superapostel. Paulus, der schafft es doch sowieso nicht. Schaut euch den doch mal an, wie kläglich der predigt und jetzt sogar im Gefängnis sitzt. Unser Glaube ist doch viel besser. Das waren diese Superapostel, die Paulus im 2. Korintherbrief beschreibt. Und ich denke, die meint er hiermit genau. Denen geht es gar nicht mal darum, Jesus so groß zu machen. Denen geht es nur darum, den Paulus endlich mal fertig zu machen. Und das gibt es manchmal als Christen auch. Aber hütet euch davor, euren Lebenssinn als Christen darin zu sehen, nur andere fertig zu machen. Sich daran zu freuen, dass ja das Wesen des Neides, nicht? Da steht ja vorher auch aus Neid, tun sie das. Der Neid will nicht unbedingt selbst groß rauskommen, sondern der Neid freut sich schon, wenn es dem anderen nicht mehr gut geht. Also ich weiß nicht, ob ihr euch hineinversetzen könnt. Bei Johannes, der spielt ja schön Klavier dort. Ne? Ich habe auch mal ein paar Jahre Klavierunterricht genommen und das war alles ziemlich zäh gelaufen. So, ne? Also ich habe dann jeden Tag eine Stunde geübt und nach einer Stunde dann jeden Tag eine Woche, dann ging das auch so einigermaßen. Aber andere, die haben in der Zeit viel, viel bessere Ergebnisse gehabt und das habe ich dann nach ein paar Jahren eben wieder fallen lassen. Aber da hatte ich dann erstmal ein paar Jahre richtig so Neid, wenn ich Leute gesehen habe, die so gut spielen konnten. Also das hat mich richtig gewurmt dabei. Habe ich gedacht, warum ich nicht? Warum können die so gut? Ich hätte ja nichts dagegen gehabt, wenn die genauso schlecht gespielt hätten wie ich. Dann wären wir auf einem Niveau. Ne? Oder was weiß ich, vielleicht, dann hätte ich jetzt die Freude gehabt, dann wäre Johannes am Morgen gekommen und Finger eingegipst, hat beim Volleyball sich die Finger verstaucht. Nicht? Ah, jetzt sind sie auf mich angewiesen. Jetzt müsste ich mal spielen. Also zwischenzeitlich könnte ich das ja sowieso nicht mehr. Und ich habe das in der Zwischenzeit auch überwunden, diesen Neid dabei, und kann mich sehr darüber freuen, wenn andere so toll spielen, und habe gemerkt, das ist einfach nicht meine Sache. Aber das ist ja das Wesen des Neides, nicht? Also der Neid will anderen irgendwie Böses, so wie die Leute, die hier predigen, nicht aus Eigennutz. Und er freut sich manchmal schon daran, einfach wenn es dem anderen schlecht geht. Und da merken wir, das ist natürlich gar keine christliche Tugend, das sollten wir in keinem Fall machen, dafür sollten wir uns hüten. Und wir sind ja auch mit denen angesprochen. Und ich kenne das leider auch aus Gemeindestreitereien, nicht? Also ich habe schon einige Gemeindestreite miterlebt, ihr wahrscheinlich auch. Manche Gemeinden, wo ich dann mit zugezogen worden bin, um den Leuten etwas zu helfen, manche in der eigenen Gemeinde. Und es ist fast immer so, dass die Leute, wenn sie dann streiten, am Vordergrund geistliche Sachen vorschieben, nicht? Also der sagt ja das und der sagt das. Und manchmal sind das durchaus ehrenwerte theologische Diskussionen. Aber in den meisten Fällen habe ich gemerkt, wenn ich dann tiefer bohre, dann sind das gar nicht in erster Linie diese geistlichen Dinge, sondern in erster Linie sind das ganz menschliche Sachen. Irgendwie der Pastor hat häufiger den eingeladen zum Mittagessen als mich. Der hat mir da nicht guten Tag gesagt. Meine Kinder sind nicht vorne gestanden bei der Weihnachtsfeier, sondern die Kinder des anderen. Und irgendwie wächst dann der Neid. Und dann findet man schon ein paar Punkte, die man dem anderen auch noch theologisch ankreiden kann. Also wenn ich lange genug suche, ich bin überzeugt, ich finde bei jedem von euch noch irgendeine Irrlehre, wo ich dann sagen kann, also der muss aber fertig gemacht werden. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht auch auf die reine Lehre schauen sollen. Nur dieses Motiv ist entscheidend. Tue ich das sozusagen nur als Mittel zum Zweck, um den anderen fertig zu machen oder mich besser rauskommen zu lassen? Oder tue ich es, damit Jesus groß gemacht wird und damit derjenige wirklich näher kommt zu Jesus? Und das wird hier mit angesprochen. Was tut's aber, sagt Paulus? Wenn nun Christus verkündigt wird, auf jene Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Und hier muss ich sagen, Paulus, da bist du mir auch ein Vorbild. Also, da sagt er letztendlich, kümmert euch nicht zu lang darum, verschwendet eure Kraft nicht an der falschen Stelle, ob die Leute das nun aus Eigensucht tun oder nicht. Jesus kann das auch gebrauchen. Wieder Vorsicht. Heute in einer Zeit der postmodernen Beliebigkeit müssen wir natürlich darauf achten, hiermit ist nicht die Lehre gemeint. Denn das, was Paulus hier beschreibt, ist ja lediglich die Motivation. Er sagt ja nicht, ach, wenn die Zeugen Jehovas predigen oder die Mormonen, ist doch alles gleich. Das ist damit nicht gemeint. Oder zu sagen, ist doch egal, ob du Buddhist oder Muslim oder Christ bist, die reden doch alle über Gott. Na, das ist damit auch nicht gemeint. Hier sind nicht die Irrlehrer mit angesprochen, sondern hier sind die angesprochen, die rechtsgültige Christen sind, aber die aus falscher Motivation arbeiten. Die sind ja angesprochen. Also nicht, dass ihr jetzt das falsch einordnet dabei, aber wir sind herausgefordert, in der Gemeinde nicht bei jedem immer nur die Motivation zu überprüfen, zu spekulieren, danach zu suchen, dagegen zu kämpfen, sondern zu sagen, der ist vor Gott verantwortlich, was er macht. Und wenn er es falsch macht, ist seine Sache. Wenn ich es merke, bete ich für ihn oder spreche vielleicht mal mit ihm. Aber in erster Linie, Jesus kann das gebrauchen. Echte Motivation oder falsche. Und wir können ja auch ganz froh sein, denn das gilt dann ja auch uns. Das heißt, selbst wenn unsere Motivation mal nicht ganz echt ist, können wir froh sein. Gott sei Dank, meine ich hier im ernsten Wort, im Sinne des Wortes, Gott sei Dank, Gott kann selbst das gebrauchen, auch wenn unsere Motivation nicht rein ist. Wir sollten das nicht so nebenbei in Kauf nehmen, aber wir können uns freuen darüber, dass das der Fall ist. Dann als nächstes schreibt er, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Diese Formulierung finde ich auch ganz interessant, weil sie uns nämlich wieder eine Perspektive des Paulus vor Augen führt. Manchmal haben wir als Christen den Eindruck, ja, ich freue mich oder ich freue mich nicht. Manche würden sogar sagen, ja, ich muss ja echt sein. Ich habe manche solche Leute gefunden und wenn die halt echt schlecht drauf sind, dann machen sie auch jeden an. Ich sage, wie blöd siehst du denn heute aus? Ja, ich kann doch nicht heucheln und sagen, schönen Morgen, wenn ich einfach denke, du siehst blöd aus. Also sage ich dir das dann, ne? Es gibt ja solche Leute, die sagen, das ist echt sein und fühlen sich sogar noch richtig stolz darauf. Und denken, der andere ist ja schlechter als ich. Das ist aber ganz unbiblisch. Denn wenn du wirklich schlecht drauf bist oder wenn du immer nur böse über andere denkst oder wenn du nur immer auf andere schimpfst, also es gibt besonders, habe ich einige Leute kennengelernt, so diesen Charakterzug der Choleriker haben, nicht? Die manchmal dahin tendieren, dann so auf den Tisch zu hauen und sagen, du blöder Kerl, warum machst du das? Und dann haben sie sich wieder herabgekühlt und hinterher, die anderen sind am Boden zerstört alle und niedergetrampelt und dann kommt da einer und dann sagt, ja, warum siehst du denn so zerknirscht aus, nicht? Ist doch alles gut. Ja, und dann sagt einer was und dann sagt er, ja, ich habe nur gesagt, was ich denke, nicht? Und das ist eine Rechtfertigung. Aber das ist biblisch nirgends gesagt. Ihr findet keinen Bibelvers, der sowas sagt. Denn wenn du Mist denkst, wenn du Sünde denkst, dann mach lieber deinen Mund zu und bitte Gott um Vergebung. Wir werden nirgends aufgefordert, in dieser Weise echt zu sein. Wir sollen echt so sein, wie Jesus ist. Aber nicht echt so sein, wie die Sünde uns in unserer Persönlichkeit treiben will. Und genau das steht hier nämlich auch dahinter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Da steht nämlich, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Was ist nämlich das? Das ist nicht, naja, wenn es mal so kommt und ich da ein paar Blumensträuße geschenkt bekomme, dann freue ich mich vielleicht auch noch. Sondern er sagt, egal was da kommt und nachher kommt, ob ich sterbe oder lebe, ich werde mich weiterhin freuen. Das ist eine Willensentscheidung. Und ich glaube, so ist bei uns als Christen auch, dass wir sagen, ich will das. Nicht aus eigener Kraft. Das wären ja wieder die, die es aus Eigennutz und eigenen Motiven machen. Ich will das, weil ich diese Perspektive auf Gott habe. Ich will das, weil ich weiß, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich will das, weil ich weiß, ich werde ja doch bei Jesus kommen, ob ich sterbe, ob ich im Gefängnis bin, ob ich frei bin. Jesus führt mich und letztendlich werde ich bei ihm ankommen. Das ist ein Grund, sich zu freuen. Das ist die Freude, die Paulus ja auch schon direkt in Philippi ausdrückt. Ihr wisst ja in der Apostelgeschichte lesen das, ich glaube es ist Apostelgeschichte 16, als er dort gefangen ist in Philippi und dann des Nachts um Mitternacht plötzlich anfängt Gott zu jubeln, wo er in Ketten eingelegt ist. Das ist ja genau dasselbe, total verrückte Freude, nicht? Stellt euch mal vor, hast du ein Bein gebrochen, sagst du, ich freue mich und wie glücklich und toll, dass Gott mich bewahrt und beschützt. Das ist ungefähr solch eine Freude. Wie Paulus sie hat im Gefängnis eingeschlossen. Wunderbar, wie groß bist du Gott. Und da merken wir, das ist eine Willensentscheidung, die aber letztendlich, diese Freude, wenn wir uns dafür entscheiden, die kann nur Gott geben. Sonst ist es so ein vergeblicher Versuch der Selbstsuggestion. Nicht? Wir haben gestern Abend ja davon gehört, musst du dich vor den Spiegel stellen, sagen, ich freue mich, dann ziehst du die Mundwinkel hoch, dann sagst du, wie super geht es mir, wie gut geht es mir. Das hält nicht lange vor. Aber diese Willensentscheidung vor Jesus zu sagen, ich will mich nicht runterziehen lassen durch diese bösen Gedanken. Ich will mich durch die Anfechtung des Teufels oder andere Menschen nicht kaputt machen lassen, sondern ich will auf Gott vertrauen, der hat mich doch beschenkt und der ist doch noch da. Und er steht da drüber und er hat mir versprochen, dass er mein Leben leitet. Das ist diese Freude, die hier gemeint wird. Ich will mich auch weiterhin freuen. Und dann sagt er das ja auch, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Ja, das ist ja sogar ein ganz extremer Ausdruck hier, zum Heil. Nicht nur, naja, es wird irgendwie schon gut rauskommen, sondern das wird mir zum Heil ausgehen, wird hier gesagt. Und zwar gegen jedes menschliche Wissen, was er hat. Denn er weiß ja noch nicht, wie es rauskommt. Wir sehen ja später, er rechnet damit, entweder werde ich umgebracht oder ich werde freigelassen. Und da sagt er aber beides, das wird mir zum Heil ausgehen, egal was da passiert. Weil er weiß, Gott sitzt, Luther sagt, Gott sitzt im Regiment. Oder wir können sagen, Gott sitzt am längeren Hebel. Gott entgleitet dein Leben nicht, genauso wenig wie Gott das Leben des Paulus nicht entglitten ist. Und dann verweist er wieder, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Hier ist die Kraftquelle gemeint, aus der er sagen kann, ich will mich auch in der Zukunft freuen. Einerseits Fürbitte. Wir sehen, wie wichtig es ist, für andere Christen im Gebet einzustehen. Das ist nicht nur irgendeine Tradition, weil das die Christen vor 500 Jahren so gemacht haben, sondern es ist ein Auftrag Jesu, von dem Jesus sogar sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Da ist Jesus gegenwärtig. Jesus, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der ist da, wo wir beten. Und an den können wir uns wenden. Und Paulus hat gemerkt, da ist die Kraft in der Fürbitte. Ich habe das auch gemerkt in vielen Situationen meines Lebens, unter anderem da, wo ich mit Krebs im Krankenhaus gewesen war und die Perspektive vollkommen offen war, werde ich sterben oder leben dabei. Und ich gemerkt habe, diese Fürbitte hilft mir und trägt mich emotional und geistlich dabei. Und auch dann natürlich körperlich in der Krankheit. Und genau das ist hier auch Fürbitte. Und das andere, der Beistand des Geistes Jesu Christus, des Heiligen Geistes in uns. Und da merken wir, darauf bauen wir auf. Nicht Selbstsuggestion, sondern Fürbitte in Geschwistern für schwierige Situationen und Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und da seid ihr herausgefordert, wenn ihr in einer Notlage seid, lasst andere für euch beten. Und ihr seid auch herausgefordert dabei, wenn es euch gut geht, betet für andere und vertraut auf den Heiligen Geist, der in euch ist. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass ich frei und offen, wie alle Zeit, jetzt auch Christus verherrlicht werde an meinem Leib, sei es durch Leben oder Tod. Also ob ich sterbe oder lebe, Gott kann sich verherrlichen. Das ist so ähnlich wie Tertullian, der ein großer Apologet, Schriftsteller im 2. Jahrhundert, hat so um 180 nach Christus geschrieben, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und dann sagt er, so oft ihr uns dahin mäht, umso zahlreicher werden wir. Das, was Gott macht. Gott benutzte die Verfolgung im Römischen Reich, um den christlichen Glauben auszubreiten. Total widersinnig, nicht? Dabei. Wir könnten das auch nennen, ich finde diesen Begriff schön, irgendwie ist der mir mal gekommen vor ein paar Wochen, und zwar, ich nenne das mal asymmetrisch. Nicht? Also symmetrisch ist ja, das läuft so parallel, und Gott ist asymmetrisch. Wir denken, da ist Gewalt, dann kommt auch Gewalt dabei heraus. Da ist Freude, da kommt auch Freude. Gott ist asymmetrisch. Gewalt, und dann nutzt er das genau für den Gegenteil, dass die Liebe Jesu umso größer wird. Nicht? So ähnlich denkt Gott. Und dann kommt hier, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also immer wieder, wenn ich diesen Text lese, dann muss ich sagen, Paulus, das ist mir nicht immer so ganz einfach. Also ich lebe eigentlich noch ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt für ungeistlich haltet, aber irgendwie geht es mir so. Ich bin doch ganz gerne auf der Erde. Ich genieße meine Arbeit hier an der Bibelschule. Ich genieße meine Familie und so. Und ich finde das wirklich schön. Aber intellektuell verstehe ich, was der Paulus sagt. Und intellektuell muss ich sagen, Paulus, du hast ja recht. Im Himmel ist es noch viel besser. Deshalb sagt er ja hinterher auch, mir wäre es nur ein Gewinn. Ja, ich muss auch zugestehen, selbst wenn ich jetzt ein bisschen Selbstkritik übe, naja, der Paulus war ja auch ein bisschen schlechter dran. Ne? Ich bin ja jetzt nicht im Gefängnis und da bekomme nur Wasser und Brot und von Freunden verlassen und so. Das ist ja zum Glück nicht der Fall. Paulus ist ja eher so, dann könnte ich sagen, naja, verstehe ich, nicht? Jetzt Depression, naja, alleine dort und seine Ziele aufgeben. Aber ich glaube nicht, dass es bei Paulus psychisch ist, sondern dass bei Paulus diese Erkenntnis ist, die wirklich so durchdringt, ich habe hier auf der Erde eigentlich eine Situation, die ist viel, viel schlechter als das, was ich im Himmel habe. Und gerade wenn wir im zweiten Teil des zweiten Korintherbriefs lesen, da zählt er ja mal auf. Da sagt er, jetzt bin ich mal töricht. Jetzt rühme ich mich mal auch all dessen, was ich so geleistet habe gegen die Superapostel. Und was sagt er dann? Naja, ich bin so oft geschlagen und so oft überfallen und so oft ins Gefängnis geworfen. Und dann zählt er das alles auf. Da würde ich sagen, ja, was ist denn das für eine Liste? Stellt euch mal vor, ihr schreibt euer Lebenslauf, ne, so die Vita, wollt euch irgendwo bewerben und dann schreibt er so oft im Gefängnis und so oft verspottet und also ich glaube, ihr hättet Probleme hinterher mit der Anstellung. Ne? Aber hier merken wir, er denkt total anders. Es geht ihr eben nicht darum, seine großen Taten in den Vordergrund zu stellen, sondern er sagt, da, wo Gott mich würdig erachtet hat, für ihn zu leiden, das ist eigentlich das Einzige, wofür ich mich überhaupt rühmen kann. Nicht für die Tausende, die ich bekehrt habe, könnte Paulus jetzt sagen. Nicht für die großen Evangelisationen, nicht für die Gemeinden, die ich gegründet habe en masse, könnte Paulus sagen. Das nennt er gerade nicht. Und das steckt bei ihm dahinter, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Immer wieder frage ich mich, kann ich das auch mit fester Überzeugung sagen? Christus ist mein Leben. Theologisch kein Problem. Natürlich, Jesus lebt in mir. Jesus gibt mir ewiges Leben. Aber es sind so viele Dinge um mich herum, die auch meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So viele Dinge, die im Alltag bei euch und bei mir den Großteil des Lebens bestimmen. Und da sind wir immer wieder herausgefordert, dass wir dazu sagen können, eigentlich ist es Christus. Denn alles andere, was wir haben, da müsst ihr nur mal 200 Jahre warten, ist dann vollkommen bedeutungslos. Ich meine, als ich das erkannt habe, das war ein so ein Knackpunkt auch bei uns in der Ehe, wo wir dann immer mal wieder Auseinandersetzungen gehabt haben. Wir haben das immer noch, aber viel weniger. Nicht nur, weil wir alle Sachen geregelt haben, sondern weil an manchen Stellen ich mir auch einfach sage, ja, das lohnt sich eigentlich gar nicht darum zu kämpfen. Denn letztendlich ist das doch egal. Ich meine, angesichts der nächsten 200 Jahre sowieso, aber angesichts des Himmels auch. Denn letztendlich kommt es dabei an, also ich nenne dieses Beispiel ab und zu, weil das bei uns eben ein Streit gewesen war, ob ich bei offenem Fenster schlafe oder bei zu. Jetzt kannst du ja endlos darüber diskutieren. Wir haben das getan, nächtelang darüber diskutiert, darf das Fenster offen sein, muss es zu sein. Und bei manchen dieser Sachen, da sage ich jetzt dann einfach, ach, das ist doch gleich, aus Liebe zu dir, ich verzichte darauf. Manchmal sagt meine Frau dann auch noch da, nein, das will ich aber nicht, ich will, dass du aus Überzeugung tust. Ja. Und dann geht die Diskussion manchmal noch weiter, nicht? Aber ja. Ja, aber gut. Aber ich glaube, dass diese Perspektive auf Jesus, der unser Leben sein will, dass diese Perspektive auf Jesus kann manche andere Dinge zurückstellen. Oder seit ein paar Jahren ist es so eigentlich, dass mein Medienkonsum, was Fernsehen sowas angeht, auf ein Minimum geschrumpft ist. Wir haben dann vor ein paar Jahren Fernseher abgeschafft, jetzt nur noch so ein Bildschirm mit DVD, wenn noch wirklich mal was gesehen werden muss. Meistens sind es dann die Kinder. Aber mir geht es so, wenn ich ein Jahr lang kein Fernsehen sehe, ich vermisse das nicht einmal. Und das will ich jetzt gar nicht sagen, weil ich so geistlich bin, sondern ich merke, wenn ich das nicht sehe, mir fehlt gar nichts. Und ich merke, ich kann so viel andere Sachen tun, die sonst im Hintergrund stehen. Und ich merke manchmal, wenn ich dann Fernsehfilm, jetzt gerade vor, das war ich ja vor einem Monat oder sowas, habe ich mal wieder Fernsehen, also ich meine eine DVD gesehen, nicht? Einfach so Gemeinschaft mit meiner Frau, haben wir gesagt, heute Abend schauen wir uns mal eine DVD an. Aber auch dann habe ich gesagt, naja, ist ja eigentlich ganz schön, aber im Grunde genommen, ich merke, das bringt mir auch nicht so viel. Ist mal unterhaltend für so einen Abend, aber dann, der ist auch wieder vorbei. Was ändert das in meinem Leben? Nichts. Was lerne ich daraus? Nichts. Was weiß ich davon nach ein paar Monaten? Ja, nichts. Ich meine, ich weiß jetzt doch noch ein bisschen, weil ich einfach so selten fernsehe, nicht? Aber ich erinnere mich noch an die Zeit, wo ich dann mal mehr gesehen habe, und da war häufig, dass ich nach einer Woche gar nicht mehr wusste, was ich vor einer Woche gesehen habe. Nicht? Und ich meine, da kann das so ein bisschen sein, Christus ist mein Leben. Das kann uns herausfordern, wie sieht das mit den Prioritäten in seinem Leben aus. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient es mir dazu, mehr Frucht zu schaffen, und so weiß ich nicht, wie ich es wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Also hier auch diese Perspektive, eigentlich hier auf der Erde, ich lebe nicht in erster Linie dafür, um noch möglichst viel Spaß zu haben, was unsere Gesellschaft uns ja eher einsuggeriert. Ne? Was weiß ich, noch einmal auf die Malediven fahren, noch einmal den Schäfenturm von Pisa besteigen, noch einmal, was weiß ich, Lachs in dem Restaurant so und so in Wien zu essen. Nein, das ist hier nicht das, was wir... Da gab es doch so ein Buch, vor 2 Jahren, glaube ich, herausgekommen, das heißt irgendwie die 1000 schönsten Plätze der Welt oder das müsste man doch einmal besuchen oder so ähnlich, wie das da formuliert, habe ich mir dann auch mal gekauft und durchgelesen, fand ich ja schön. Ich kam dann auch so ein bisschen die Sehnsucht, ja, die 1000 Sachen würde ich auch gerne nochmal besuchen. Aber dann habe ich mir auch gesagt, ja, Michael, wenn es dazu kommt, ist ja ganz schön, aber eigentlich, was schreibe ich denn am Ende meines Lebens auf meinen Grabstein? Nicht? Ich habe die 1000 Plätze besucht. Ja. Und damit will ich gar nicht sagen, dass es schlecht ist. Macht ruhig auch Urlaub, schaut euch schöne Sachen an, aber wir müssen sehen, was ist das Primäre? Das Primäre ist nicht, was habe ich alles gegessen, getrunken und gesehen in meinem Leben, sondern Paulus sagt dir, das Primäre ist, was hat Jesus in meinem Leben, durch mein Leben bewirkt? Nun, dann kommt es als nächstes, und solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Das ist seine Hoffnung. Gott wird mich auch noch wieder zu euch schicken, und wir wissen geschichtlich, das hat sich auch erfüllt. Euch zur Förderung und zur Freude des Glaubens, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Und da sagt er, okay, selbst wenn es nur dazu dient, dass ihr die Größe der Macht Gottes erkennt, dass Gott selbst die Macht hat, mich aus den römischen Gefängnissen zu befreien, dann wird es auch geschehen. Zum Aufbau für euch. Gar nicht dafür, dass ich noch länger lebe, sagt Paulus dabei, sondern dafür, dass ihr Gott rühmt und lobt, weil er diese Macht hat, euch aus dem Gefängnis herauszuholen. Nun, mit diesen Gedanken möchte ich euch gerne in diesem Tag gehen lassen. Wir haben Paulus vor Augen in einer schwierigen Notsituation. Seine Perspektive, das alles hat Gott in der Hand, ihm entgleitet das nicht. Er hat ein Ziel dafür, das ist das Vertrauen zu Gott. Und wenn er nachdenkt, dann fallen ihm auch noch ein paar Gründe dafür ein. Jetzt sind plötzlich andere, die können noch richtig da missionieren, die vorher an zweiter Stelle waren. Lasst uns so auch denken, wenn Leute weggehen oder wenn wir meinen, wir können Aufgaben nicht mehr erfüllen, dann hängt es nicht nur an uns. Zweitens auch, Gott kann euch selbst da gebrauchen, wo er euch ruhig stellt. Wenn du mal im Krankenhaus bist, weil du da was weiß ich, Operation hast, das ist ja ähnlich wie Paulus hier im Gefängnis. Ja, dann will Gott dich als Krankenhausseelsorger haben für einen Moment. Dann geh da deinem Dienst nach. Wenn du arbeitslos bist, ja, dann such dir einen neuen Arbeitsplatz, solange du keinen findest. Ja, dann sollst du, was weiß ich, Arbeitslosenmissionar sein oder so, nicht? Setz dich dann in die Arbeitsagentur, die Leute, die da alle kommen, wenn du während mit denen du wartest und das mühsam ist, evangelisiere die, nicht? Also, das ist diese Sicht, die Paulus hat. Gott entgleitet das nicht. Nicht nur immer Vorwürfe machen, sondern zu sehen, egal auf welchem Platz du bist, Gott kann den gebrauchen. Auch wenn du das erstmal negativ empfindest. Und dann haben wir gesehen, es gibt manche, die aus falschen Motiven das Evangelium verbreiten, sich einsetzen. Wir müssen uns selbst überprüfen. Wir sehen es bei manchen anderen. Wir sollten unsere Motivation korrigieren und dann trotzdem dabei sehen, wir freuen uns, wir sind dankbar. Gott kann auch alles gebrauchen, auch da, wo jemand das aus falschen Motiven tut. Ich habe ja hier einschränkend gesagt, es geht nicht um Irrlehre, es geht nicht um falsche Lehre. Die wird ganz anders beurteilt. Da muss Gemeindezucht geübt werden. Und dann, egal wie auch die Zukunft aussieht, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Diese Perspektive wünsche ich euch und mir, dass wir bei immer mehr Bereichen unseres Lebens sehen, was will Gott dort damit machen? Wie will er uns gebrauchen? Wo lassen wir Sachen auch einfach mal zurück, weil wir merken, ach, das ist überflüssig, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das behindert uns nur dabei. Und dass wir auch diese Perspektive haben, egal ob du krank bist oder ob du alt bist oder ob du sonst nur eine begrenzte Perspektive im Moment fürs Leben hast dabei. Gott hat ein gutes Ziel auch für dich. Ich glaube, das ist das, was Paulus uns hier sagen will. Und was uns da helfen kann, der Heilige Geist in dir und Fürbitte. Bete für andere, denen es schlecht geht, und bitte für Gebet für dich, wenn du Probleme in deinem Leben hast. Amen.